unsere intimsten Beziehungen bringen uns am schnellsten in die Muster, die wir wirklich als Babys und Kleinkinder gelernt haben. So. Und wenn da viel Angst war, weil zum Beispiel meine Eltern mich super selten gehört haben, wenn ich geschreit habe, oder ich überhaupt sehr wenig Kontakt bekommen habe, dann habe ich womöglich, bringe ich eine ganz große Verlustangst mit ins Leben.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich wieder einmal mit Dami Scharf. Wir sprechen heute über die Themen Neid und Eifersucht. Dabei wollen wir wissen, wie diese Gefühle entstehen, was sie uns sagen wollen und vor allem, wie wir zielführend mit ihnen umgehen können. Dabei gilt wie immer, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich im Humans Are Happy Newsletter an. Übrigens, all diese Inhalte zu erstellen, das kostet sehr viel Zeit. Ich freue mich daher, wenn du Humans Are Happy via Steady unterstützen magst. So hilfst du nämlich dabei, dass Humans Are Happy dauerhaft für alle Hörenden kostenlos bleibt. Den Link zur Steady-Seite oder die Anmeldung für den Newsletter findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Gespräch mit Leo und mir. Und heute geht es um zwei ganz unangenehme Themen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen die einfach mal. Und zwar geht es um die Gefühle von Neid und Eifersucht, die wir wahrscheinlich alle kennen und meistens oft heimlich nur kennen, weil wir sie gar nicht erzählen wollen, wenn sie uns ereilen. Und deswegen dachten wir, wir gucken da einfach mal ein bisschen rein und lüpfen den Deckel des Schweigens, den wir darüber oftmals machen, und schauen uns die Gefühle einfach mal an.
Ja, das ist total cool. Du hast ja gerade gesagt, so die man eigentlich nur heimlich haben will. Und dann kommt mir natürlich sofort der Impuls, so zu fragen, erlebst du dich als eifersüchtigen Menschen oder spürst du ab und zu Neid? Also ich kenn's von mir total, ehrlich gesagt.
Also eifersüchtig bin ich, glaube ich, nicht so doll so. Also es ist natürlich, und das ist eine spannende Frage, weil in meiner Jugend, also oder als ich sehr viel jünger war, hatte ich einfach überhaupt keine Relation für Eifersucht. Natürlich war ich mal eifersüchtig sozusagen. Aber ich dachte dann, oh Gott, ich bin ganz, ganz schlimm eifersüchtig, so, bis ich dann gehört habe, dass andere ihren Partnern und Partnerinnen Steine durchs Fenster werfen oder sowas. Und dann dachte ich, okay, nein, du bist nicht schlimm eifersüchtig. Also es ist sozusagen auch da, die Spanne aufzumachen und zu hören, was verstehen denn andere unter Eifersucht? Und wenn ich dann höre, dass dann Leute total amok laufen, dann denke ich, nein, ich bin nicht besonders eifersüchtig. Also wenn es wirklich ganz, ganz konkret ist so und jemand also in einer Beziehung geht fremd oder so, was schon ewig nicht mehr der Fall war, aber natürlich ist mir das auch passiert so, dann trifft mich das so und dann bin ich auch traurig und dann rede ich drüber und dann ist es auch wieder okay. Also ich bin, glaube ich, nicht besonders eifersüchtig. So, das ist nicht ja. So meins. Ich beschäftige mich dann sehr, sehr wenig und ich glaube tatsächlich, dass Liebe ist kein Kuchen. So, das wird nicht weniger, wenn man andere Menschen liebt. Und ich glaube, man muss, wenn es in einer Partnerschaft die Eifersucht ist, muss man einfach sehr genau klären, was ist denn so meine Grenze? Und ich finde es immer spannend, dass viele Paare sich darüber gar nicht auseinandersetzen, sondern erst, wenn es soweit ist. So, und ich finde, das ist ein Gespräch für einen Anfang sozusagen. Hey, wie siehst du das denn eigentlich mit Treue oder was verstehst du da eigentlich überhaupt drunter? Und was ist okay? Also ich finde es zum Beispiel total okay, wenn jemand flirtet. Ich will nicht daneben stehen, aber ansonsten finde ich das absolut was zur Lebensfreude dazugehört, dass man auch flirten kann mit anderen Menschen auch andere Menschen schön und toll findet oder so. Und dass man dann sagt, okay, aber hier ist meine Grenze, da kriege ich Stress und möchte ich dann auch festzulegen, möchte ich das hören? Wenn jemand mit jemand anderem ins Bett geht, so, will ich das überhaupt hören? Oder geht es mir eigentlich besser, wenn ich es nicht weiß? Oder bin ich jemand, die sagt, ich will es nicht wissen, aber ich denke dann immer und ständig drüber nach, dann ist blöd. So, sondern dass man sich einfach ehrlich guckt, was sind so die Leitlinien, die ich haben möchte, die ich brauche, um mein Vertrauen quasi zu halten, mein Vertrauen und auch wirklich so viel Vertrauen zu haben, dass ich mir da einfach überhaupt keine Gedanken drüber mache. So, also das ist einfach so kein Thema in meinem Leben. Aber natürlich kenne ich es auch aus Therapie, dass Menschen kommen, die sehr, sehr eifersüchtig sind, für die das wie so ein Dauerfilm ist, der da nebenher läuft und die auch auf Freunde eifersüchtig sind, was ich ganz schlimm finde. Also wo gar keine erotischen Interessen sind, sondern einfach nur Freunde sind. Und ja, insofern ist es ein großes Thema für viele. Also nur ja. Die Eifersucht. Neid ist ja dann nochmal ein neues Thema.
Okay, da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal dann gleich spezifizieren, aber da war total viel drin und als du anfingst gerade zu sprechen, meintest du ja so in deiner Jugend oder früher und dann dachte ich gerade, und dann hast du viel ausgeführt über im Thema Partnerschaft, so, und da, ich dachte dann so, ah, okay, früher habe ich dann auch an meine beispielsweise Kindheit jetzt gedacht und dachte mir so, ah, okay, vielleicht Neid unter Geschwistern zum Beispiel ist ja auch, oder Eifersucht unter Geschwistern ist ja auch eine ganz andere Qualität als in einer Partnerschaft und wenn es jetzt darum geht, flirte ich mit wem oder sowas, sondern, weiß ich nicht, vielleicht, warum kriegt der hier oder die hier zwei Kekse und ich nur einen oder warum darf der eine Kugel Eis? Ist ja irgendwas, ja, ne? Ja. So, das kann ja alles Mögliche sein. Und auch in Freundschaften, was du gerade meintest, irgendwie so, warum, keine Ahnung, warum gelingt meinem Kumpel das und das immer so gut und mir nicht? Oder warum kriegt meine Kollegin dieses Projekt und ich nicht? Oder, ne? Also ich finde es so spannend, erstmal zu schauen, welche Kontexte haben wir. Ich glaube, Partnerschaft ist auch eins, was viele interessiert, aber ich finde so spannend zu schauen, was steht denn dahinter? Ja, weil das muss ja irgendwas in mir sein, was da wirkt, weshalb ich irgendwie empfinde, ich bekomme nicht genug vom Kuchen ab, so gesehen. Also wenn ich jetzt irgendwas als Kuchen annehme, du sagst ja gerade, Liebe ist kein Kuchen, auch nochmal spannend. Aber das ist so, also ich sehe das Thema total, total breit irgendwie. Und alleine das macht gerade ein großes Spannungsfeld. Auf. Das bringt uns jetzt erstmal nicht weiter, aber ich erzähle einfach, was da in mir ist. Ja, erzähl mal, was hast du gerade für einen Impuls?
Nee, ich denke, Eifersucht ist für mich tatsächlich eher ein partnerschaftliches Thema.
Okay.
Und Neid ist der ganze Rest sozusagen. Also das sind ja sehr verwandte Themen auf einer bestimmten, oder Gefühle auf einer bestimmten Ebene.
Aber dann lass uns die mal differenzieren, weil irgendwie, was ich jetzt gerade verstehe, ist eigentlich die gleiche Qualität im Sinne von Eifersucht und Neid ist ein Gefühl von der hat was ich auch haben will oder ich fühle
oder
mich
ich
ungerecht behandelt.
Was. Oder ich verliere was. Bei Eifersucht kommt ja, ich verliere was noch dazu.
Ich verliere was, okay. Aber ne, also Neid ist es alle möglichen Kontexte und Eifersucht ist Partnerschaftskontext. So habe ich es jetzt verstanden. Aber die Qualität dessen,
schon.
Was gefühlt wird, ist okay, ist ja nur wichtig. Also können ja auch andere Leute anders sehen. Aber ich finde es halt immer so cool, am Anfang erstmal abzugleichen, was verstehen wir unter den Begriffen hier. Also das ist das Gleiche. Und wenn wir über Eifersucht reden, dann wissen wir, okay, es geht um Beziehungen und Neid ist so der Gesamtkontext. Können wir das uns darauf einigen?
Also ich glaube, die Geschmacksnuance ist wahrscheinlich noch ein bisschen anders, weil Eifersucht, glaube ich, ganz viel damit zu tun hat, dass sich sowas wie Verlustangst mischt damit. Ich keine Kontrolle habe, das Gefühl von Kontrollverlust habe und quasi unter meinem Gefühl sehr, sehr leide und es meistens auch ganz anders ausagiert wird. Also ich glaube zum Beispiel, dass Menschen, die eifersüchtig sind, haben oft auch ein Problem damit, dass sie das halt in der Beziehung ausagieren, indem sie versuchen zu kontrollieren, indem sie ständig fragen, indem sie ständig rückversichern, indem sie kontrollieren wollen, mit wem triffst du dich da eigentlich jetzt, wann kommst du nach Hause. Also Eifersucht kann eine ganz andere, sehr zerstörerische Qualität annehmen, während ich glaube, das ist aber auch nur eine Annahme, dass Neid viel heimlicher gelebt wird und es darum geht, dass jemand anders etwas bekommt, was ich eigentlich haben möchte oder wo ich denke, das steht mir zu. Aber ich glaube, dass oft nicht in diesem Maß ausagiert wird, weil wenn der Kontext nicht so nah ist, also ich gehe wahrscheinlich selten zu einem Kollegen hin und sage, ich bin so neidisch auf dich, du blöder Hund. So,
du hast die Beförderung.
Du hast die Beförderung bekommen. Ich mag das Gefühl haben, aber ich glaube halt, je näher wir an jemandem dran sind, je enger die Beziehung ist quasi, das gibt ja so konzentrische Kreise, desto mehr neigen wir halt auch zu größeren, dramatischeren Gefühlen und auch dazu, die andere Person quasi teilhaben zu lassen. Während das, je weiter es außen ist, wird es meistens dann jemandem erzählen, vielleicht noch, aber die Person unter Umständen gar nichts davon mitkriegt. Macht das Sinn? So?
Ja, also ich prozessiere mal ganz kurz hin. Also ja, was heißt, macht das Sinn? Ja, also ich glaube, da gibt es ja nicht diese allgemeingültige Definition, so ist das jetzt, aber ich verstehe das. Ich glaube, ich verstehe schon in etwa, was du meinst, so mit dem Kreis, oder ich erkläre mal, was ich verstehe, so, dann können wir mal abgleichen. Mit diesem konzentrischen Kreis heißt eigentlich so, je mehr es so im Mittelpunkt des Kreises ist, desto mehr lasse ich irgendwie das, ne, was da passiert ist. Andersrum, wir müssen nochmal neu starten. Was stellt dieser Kreis dar? Ich will es wirklich
verstehen. Der Kreis ist für mich so die Beziehungsintimität quasi. Und je mehr das Richtung Partnerschaft geht, je enger ich mit jemandem bin, desto mehr agieren viele Leute ihre Gefühle aus. Je weiter es von mir weg ist, also Freunde, Bekannte, Kollegen und sonst irgendwas, desto weniger agiere ich normalerweise die Gefühle aus. Alright. Okay. Interessanterweise, also die Leute, die uns am engsten sind, kriegen leider meistens unsere schlechtesten Seiten mit. Und wir trauen uns hier viel mehr Sachen rauszulassen, die überhaupt nicht nett sind, als interessanterweise beim Kollegen, den ich nicht mal leiden kann. Also das soziale Verhalten ist hier viel kontrollierter als hier in diesem engsten Kreis.
Ja, wobei das ja dann auch, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, nicht ein bewusstes, ich lass jetzt los und lass jetzt hier mal alles raus, sondern ausagieren bedeutet in dem Sinne, ja, dass irgendwas in mir wirkt, aber ich da jetzt gar nicht mich bewusst entscheide, keine Ahnung, jetzt einen doofen Spruch zu drücken oder irgendwie hier eine spitze Bemerkung zu machen oder.
Genau, also es ist für viele unbewusst und es ist natürlich eine Sache, sich darüber bewusst zu werden, dass unter Umständen ich die Person, die ich am meisten liebe, ich am schlechtesten behandle.
Ja, das sind ja rosige Aussichten.
Ja, das ist aber oft so. Wenn du fragst, so würdest du so mit jemand anderem sprechen, mit deinem Kollegen sprechen, dann sagen viele, nein, das würde ich nicht tun. Also so, wir sind halt, da sind die Zügel quasi oftmals am lockersten. Und ich glaube, das führt eben auch dazu, dass Eifersucht ganz anders unter Umständen ausgelebt wird. Also Eifersucht ist einfach was, worüber man eben auch ab und zu dann in der Zeitung liest, ja, weil irgendjemand dabei stirbt. So, also das ist ja ein Gefühl, was wirklich von 0 bis 100 eine Range hat und man muss halt gucken, wo bin ich denn da und wie gut kann ich das regulieren in mir. Und ich finde, Eifersucht ist auf jeden Fall auch ein Gefühl, wo man sich selbst mit beschäftigen sollte, bis zum bestimmten Grad oder sich aus einer Beziehung lösen sollte, die nur daraus besteht, dass man belogen und betrogen wird. Also.
Naja gut, und als dritten Punkt könnte man ja auch sagen, ich merke das, also ne, ich stelle das vielleicht fest und versuche es zu integrieren. Also man kann ja auch sagen, hey du, ich stelle fest, ey, das geht gar nicht, dass du dich da hier immer, oder dass du, keine Ahnung, wenn du mit XY schreibst, ich werde da total, keine Ahnung, unsicher bei, dass, so, was können wir denn da machen? So, ich will das ins Gespräch bringen, also irgendwas dann zu integrieren, wäre ja auch noch eine Möglichkeit, glaube ich. Aber ich habe zwei Punkte gerade gesagt.
Das gehört für mich dazu, zu dem selber angucken und in Kontakt bringen, klar.
Ja. Aber woran liegt das? Also, ne, wenn wir jetzt sagen, die Leute, die uns am engsten sind, kriegen zum Teil irgendwie unsere, ja, schlechtesten Seiten mit ab, weil wir da vielleicht einfach dolle mal Neid und Eifersucht spüren. So, woran liegt das, dass gerade bei Leuten mehr rauskommt, die eng sind? Und wie kann ich das vielleicht auch merken im zweiten Schritt, um da vielleicht irgendwie ein bisschen zielführend damit umzugehen? Also ich erinnere mich jetzt daran, du meintest, es wäre, in einem anderen Gespräch meintest du mal, es wäre irgendwie gut, nicht überall so quasi Müllhaufen zu hinterlassen, weil man jede Beziehung im Nachhinein irgendwie in den Dreck redet oder schon währenddessen. Also irgendwie müssen wir da doch noch mal eine positive Kurve dran kriegen.
Ja, also das ist, sich klar darüber zu werden, ist halt immer unsere intimsten Beziehungen bringen uns am schnellsten in die Muster, die wir wirklich als Babys und Kleinkinder gelernt haben. So.
Ja.
Und wenn da viel Angst war, weil zum Beispiel meine Eltern mich super selten gehört haben, wenn ich geschreit habe, oder ich überhaupt sehr wenig Kontakt bekommen habe, dann habe ich womöglich, bringe ich eine ganz große Verlustangst mit ins Leben. Und Bindung hat halt verschiedene Stadien quasi. In der Körperpsychotherapie unterscheidet man die so. Und das erste ist quasi wirklich Klammern. Also Babys klammern sich an. Also die haben noch diesen Greifreflex, der wirklich, wo man die aufhängen kann quasi, der wirklich so stark ist, weil der wie bei den, auch bei den Affenbabys, die müssen sich anklammern wirklich um ihr Leben. So. Also, weil wenn sie runterfallen, sind sie tot. So. Und das ist quasi der erste Reflex von Attachment. Das ist noch keine, wir binden uns aneinander in Gegenseitigkeit, sondern ich halte mich fest und wenn ich loslasse, sterbe ich. Wenn die andere Person geht, dann sterbe ich. Das ist das Gefühl.
Oh, es wird eng in mir, während du das sagst.
Ja, ich komme von da. Also so. Und wenn das quasi dieser Reflex nicht zu Ende gelebt worden ist, weil das Kind das nicht leben durfte, weil es so viel allein gelassen worden ist, dann bleibt er einfach weiter existent und zieht sich durch unser Leben als Angst, verlassen zu werden.
Okay.
Und wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, quasi, dann übertrage ich das natürlich immer auf die Person, die mir am nächsten ist und agiere unter Umständen sehr unbewusst ständig aus, du könntest mich verlassen, du gehst und das Gefühl dahinter ist zu sterben und das verstehen Leute gar nicht, die denken, das ist eine Übertreibung, die das gar nicht kennen, aber ich bin mir sicher, dass ganz viele, die zuhören, die genau das kennen, wenn ich verlassen werde, dann sterbe ich so und das bleibt sozusagen in dem erwachsenen Mind aktuell und man weiß, dass das Quatsch ist und man hat trotzdem dieses Gefühl und erst quasi später, dann, wenn das Kind das die Phase durchlaufen hat, dann lernt es quasi Kontakt zu modellieren. Ja, das heißt, ich klammere an und ich kann wieder loslassen. Ich klammere an und kann wieder loslassen. Und danach kommt eigentlich erst die Phase, wo Kontakt gegenseitig reguliert wird und gegenseitig verhandelt wird. Das ist Beziehungsfähigkeit. So. Und leider haben viele von uns einfach sehr zu wenig von anderen Sachen gebracht. Das heißt, wir bringen immer diese alten Bedürfnisse und diese alten Gefühle mit in unsere Liebesbeziehung. Und je nachdem, wie wir gestrickt sind oder wie viel Gedanken wir uns überhaupt über uns selber machen, agieren wir dann aus. Und natürlich ist man dann unter Umständen super unsicher oder sehr, sehr eifersüchtig. Und das ist dann praktisch, ich versuche, eine innere Angst so zu kontrollieren, dass ich sie möglichst nicht fühle, indem ich dich kontrolliere.
Ja, das hatten wir auch schon bei, ja, das hatten wir auch beim Thema Anfang, das Leben versuchen zu kontrollieren, weil ich die innere Sicherheit nicht in mir habe.
Genau.
Und
das ist fatal dann. Ja, bitte.
Ja. Was ist total spannend, was ich gerade merke, ist, so während wir darüber sprechen, merke ich so wie fast schon so eine Art liebevollen Blick auf das Thema Eifersucht, weil ich eigentlich es so kenne, irgendwie, ich stelle mir jetzt eine super eifersüchtige Person vor, dann habe ich in mir erstmal so eine Aversion, so eine Abwehrhaltung, so ein, oh, das ist ja unfassbar anstrengend, das ist ja so nervig und man, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber in meinem Weltbild irgendwie könnte es dann schneller mal passieren, dass Gesellschaft oder ich oder sonst wer zu eifersüchtigen Leuten vielleicht eher sagt, man jetzt, keine Ahnung, sei mal nicht so eifersüchtig, hab dich mal nicht zusammen. So, reiß dich mal zusammen, exakt, genau. Aber wenn eigentlich das Gefühl dahinter ist, so, ne, oh fuck, ich sterbe und irgendwie ich, ne, also weil was ist da eifersüchtig? Jetzt nicht hier der Erwachsene, die erwachsene Person, sondern eigentlich da innerlich irgendwie ein kleines Kind, was klammert, weil es Angst hat zu sterben und eigentlich nur nach Liebe schreit, dann ist da, finde ich, ist auch mir jetzt möglich, gerade während ich so höre, einen viel liebevolleren Blick drauf zu bekommen und nicht zu sagen, reiß dich mal zusammen, sondern okay, was brauchst du denn? Und natürlich ist dann irgendwie, dann haben wir so ein bisschen diese Balance zwischen, ich darf jetzt hier aber nicht die ganze Zeit nur dir Sicherheit spenden und dann dafür aber mich selber verlieren, so, ne, das ist natürlich dann auch wieder Quatsch, aber eben es bringt niemanden dann in einer Beziehung weiter zu sagen, reiß dich mal zusammen, sondern vielleicht eher, was würde dir Sicherheit geben, so vielleicht als erste Maßnahme und im zweiten für eine gelingende Beziehung, haben wir ja auch letztens drüber gesprochen, müsste dann aber natürlich die eifersüchtige Person auch also die Bereitschaft mitbringen zu sagen, okay, ich schaue mir an, warum bin ich eifersüchtig und kann ich vielleicht auch mehr lernen, mich selber zu halten, aber ich muss vielleicht, wenn ich mit einer eifersüchtigen Person in einer Partnerschaft bin, auch selber sagen, okay, da vielleicht ein bisschen Geduld, Wohlwollen und einen liebevollen Blick drauf bekommen.
Ja, also es ist halt ein sehr schwieriges Thema, weil sobald die andere Person quasi die Verantwortung dafür übernimmt, dass wenn ich jetzt die Verantwortung dafür übernehmen in der Beziehung, dass du dich nicht eifersüchtig fühlst, bin ich im Knast. So, also dann gehe ich einfach in den Knast. So, also das heißt, ich muss lernen, gesunde Grenzen zu haben und zu sagen, dieses Gefühl hat nichts mit mir zu tun. Ich kann dir das gerne einmal die Woche sagen, dass ich treu bin, aber du musst dieses Gefühl zu dir nehmen, weil die Lösung ist ja quasi zu sagen, wenn du dich nur so und so benimmst, dann muss ich das nicht fühlen. Und das ist nicht die Lösung, so, weil das kann kein Mensch leisten und ist auch nicht die Pflicht des Partners. Aber ganz oft haben wir, wenn wir solche Konstellationen haben, wo ein Partner, eine Partnerin mit irgendwas super Schwierigkeiten hat, ist, dass das Gefühl ausgelagert wird. Also wenn ich versuche, dass du so sein musst, damit ich es nicht fühle. So, und das ist nicht die Lösung. Das heißt, es sollte so sein, dass ich sage, das ist etwas, ein Gefühl, das hat was mit mir zu tun und nicht mit, also außer natürlich, man sagt ja auch, nur weil man paranoid ist, heißt das nicht, dass man nicht verfolgt wird. So, sondern klar, wenn mein Partner schon 5-mal fremdgegangen ist, dann habe ich einen Grund, eifersüchtig sein. Dann muss man halt gucken, ob das weiter alles so sinnvoll ist, wie man damit umgeht. Aber ich meine jetzt mal, die Beziehung ist wirklich eigentlich gut. Und du sagst, nein, ich habe überhaupt gar kein Interesse an anderen. Und ich bin aber trotzdem bei jedem Mal, wenn du rausgehst und sagst, ich treffe mich mit jemandem, flippe ich aus oder ich habe ständig, dann muss ich das zu mir nehmen mit voller Verantwortung und dann eben zum Beispiel in Therapie gehen, mich mit mir auseinandersetzen und so weiter. Dieses Gefühl gehört eben nicht zu der anderen Person und die damit quasi ständig in ihrem Radius einzuschränken. Und es ist auch nicht sinnvoll, sich einschränken zu lassen. Also man muss das dann auch als Partnerin oder als Partner ein Stück meiner Meinung nach, um gesund zu bleiben und auch um die Beziehung gesund zu halten, sagen, du, ich gehe jetzt einfach raus, ich treffe mich mit jemandem und ich kann dir leider heute noch gar nicht sagen, wann ich wieder nach Hause will. Ich will einfach heute mal einen offenen Abend haben. Und tschüss, also so. Also, und dann muss man gucken, was dann passiert und wie man damit umgeht und ob man das möchte. Aber das Fatalste, was man machen kann, ist zu sagen, ich tue jetzt alles dafür, dass du nicht eifersüchtig bist. So, weil damit kommt man in die Hölle. Also sowohl als Paar als auch alleine.
Ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans Are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Shownotes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ja, das ist interessant, finde ich gerade, dieses Wechselspiel oder beziehungsweise ne, diese unterschiedlichen Perspektiven. Habe ich jetzt hier einen Menschen, der eifersüchtig ist und ein anderer, der nicht eifersüchtig ist, aber eben versucht, dass der Mensch dann, also dass diese Eifersucht bei Mensch A dann halt nicht so sehr zum Tragen kommt, dann ist das ja eine gewisse Co-Abhängigkeit und aus beiden Perspektiven, auch ein wundervolles Indiz aus der Beziehung dann, wo beide vielleicht lernen, also ich kann ganz ehrlich sagen, genau sowas kenne ich auch aus meiner Biografie, wo es dann vielleicht auch gut ist, dass es solche Situationen gibt, um das zum Anlass zu nehmen, mal genauer hinzuschauen, einfach. So, und ich kenne ehrlich gesagt beide Seiten. Also ich kenne die Seite irgendwie eifersüchtig zu sein und ich kenne auch die Seite irgendwie so versuchen, mich zu benehmen, dass jetzt irgendwie bloß kein
Stress
Grund aufkommt. Ja, genau. Und es ist beides unfassbar anstrengend. So, also ja, ne, auf jeden Fall. Schwierig, ja.
Ja, und das aber, das ist ein ganz guter Satz, dieses, ich versuche mich so zu benehmen, dass kein Stress aufkommt, das kennen halt viele eigentlich schon von Kindheit an. Ja, ich versuche auch als Kind rauszufinden, wie muss ich sein, dass es keinen Stress gibt. So, und wenn wir das dann später wiederholen, tut uns das halt überhaupt gar nicht gut. Und es funktioniert nicht. Ich glaube, alle, die es schon probiert haben, wissen, das Ende wird sein, dass es nicht funktioniert. So, weil wir können, und es ist auch, wie gesagt, überhaupt nicht gesund, uns so benehmen, dass eine andere Person damit ständig zufrieden ist. Das ist nicht unser Job. So, das ist nicht die Jobbeschreibung in einer Beziehung.
Ja, so. Und ich bin schon wieder beim Thema, okay, cool, aber um zu sagen, ne, was du gerade meintest, ich gehe jetzt heute Abend raus und ich habe echt Bock, einen offenen Abend zu haben und ich kann dir noch gar nicht sagen, wann ich wiederkomme und tschüss. Also man kann ja auch liebevoll sagen und tschüss, ich hab dich lieb, aber ich brauche das jetzt mal für mich und so.
Das sollte man gar nicht brauchen müssen sagen. Es ist einfach normal, dass man noch mit anderen Leuten auch was zu tun hat.
Aber da kommt so sehr wieder diese Fähigkeit, Spannung halten zu können zum Tragen, weil sonst kann ich ja einfach nicht, weil wenn ich dann mir vorstelle, ich gehe jetzt raus, so und mein Partner, meine Partnerin ist die ganze Zeit irgendwie, weiß nicht, findet das bestimmt blöd und was auch immer und wenn ich dann wieder zu Hause bin oder am nächsten Tag und so weiter, dann kann ich das ja auch nicht genießen, ne? Also diese Fähigkeit dann, das aushalten zu können, das ist spannend. Ich merke das gerade wirklich innerlich so, dass ich, während ich darüber rede, auch wirklich eine Spannung spüre. Interessant.
Es ist auch total schwer und ich denke auch, ganz ehrlich, auf Dauer gar nicht möglich.
Ja.
So, weil solche Gefühle, also Emotionen sind ja auch ansteckend. Das heißt, es ist unglaublich schwer, gut gelaunt in einem gestressten und wütenden Haushalt zu sein. Das kann man gar nicht halten quasi. Mhm. Das heißt, aber das, was dann viel schneller kommt, ist quasi ein Punkt, wo ich eine Entscheidung für mich treffen muss. Was wir ja machen, indem wir quasi versuchen, so zu sein, wie wir hoffen, dass es dann keinen Konflikt mehr gibt, ist quasi eigentlich nicht hinschauen zu wollen, dass das für uns gar nicht gut ist, was da passiert. So. Mhm. Weil wir weichen quasi dem Konflikt aus, indem wir den möglichst nicht haben und müssen dann nicht hinschauen, das geht gar nicht. Also, es geht einfach nicht und so will ich nicht behandelt werden. So,
ja.
Und der Punkt kommt wesentlich schneller, wenn wir wirklich hinschauen und sagen, das gehört zu meiner Lebensqualität dazu, dass ich andere Menschen treffe, so, und mit denen Spaß habe und auch mal ohne dich alleine unterwegs bin. Und ich werde das nicht auflösen. Was machen wir dann? Also, was machen wir dann? So, und ich will auch nicht jedes Mal heimkommen und ein miesepetriges oder schlecht gelauntes Gesicht sehen. Wie kriegen wir das? Kriegen wir das anders hin oder kriegen wir es nicht anders hin? In dem Moment, wo ich quasi mich dem verweigere, so zu sein, wie der andere mich haben will oder kontrollieren will, spitze ich quasi die Realität zu. Wir wollen uns ja der Realität ganz oft nicht stellen.
Ja.
Das kenne ich von mir, das kennen wir alle. So, wir wollen nicht genau hinschauen. So. Und dann aber in dem Moment fange ich an, das zuzuspitzen, weil das mache ich nur bedingt lange mit, dass ich jedes Mal zur Sau gemacht werde, wenn ich einen netten Abend hatte. Also.
Ja, total. So. Total.
Und das ist der Mut, den es quasi die andere Person kostet. Ja. So, und wir hatten ja letztes Mal, Liebe allein reicht nicht, sondern wie fühle ich mich mit der Person? So. Und wenn ich eigentlich nur noch auf Glas laufe und ständig Angst habe, was falsch zu machen,
das so ein ist Tanz jetzt, auf Eierschalen quasi, genau. Was du da beschreibst, ja.
Ja, das ist kein cooles Gefühl. Und das Dilemma ist, je länger ich das versuche, desto weniger muss die Person sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzen.
Naja, ja, beide, ne? Also es ist ja.
Ja, ja, aber die Person eben auch nicht. Das muss ja nicht nur Eifersucht sein, können auch andere Verhaltensweisen sein. Muss ich nicht auseinandersetzen, weil ich ja ständig vermeide, dass sie hat.
Ja, aber dann bin ich halt auch einfach
immer. Das ist der Klassiker von Co-Abhängigkeit. So.
Ja, aber ich bin halt auch einfach andauernd in der Vermeidung.
Ja, genau. Ja. So. Und guck dann irgendwann zurück und denke, da hatte ich überhaupt kein Leben.
Ja.
So. Da habe ich mich eigentlich nur ständig gekreist um die andere Person, wie es der geht und in welchem Zustand sie ist, in welchem Zustand sie ist, wenn ich wieder heimkomme. So, das kann man machen, das ist eine Entscheidung, aber man zahlt echt einen Preis. So, und man muss wissen, ob man den zahlen möchte.
Das stimmt, aber daran zu arbeiten ist auch echt, den zu zahlen ist ein scheiße hoher Preis, aber daran zu arbeiten ist auch, also dafür zahlt man auch viel
Fall.
Energie.
Ja. So, aber das eine ist unendlich und das andere ist endlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt.
Dran arbeiten ist ein endlicher Prozess. In einer Beziehung das so zu machen, ist ein unendlicher Zustand.
Ja, das stimmt. Ich wurde mal auf eine sehr liebevolle Weise da so auf den Boden der Tatsachen geholt, im Sinne von das ist jetzt nicht nur so wenig Arbeit, sondern auch viel Arbeit. Ich weiß noch, ich war irgendwie im Fitnessstudio und habe mir über verschiedene Dinge Gedanken gemacht und dabei kam mir dann auf, krass, ich bin die ganze Zeit dabei, schlechte Szenarien zu vermeiden oder Szenarien, in denen ich irgendwie mich doof fühle oder vor denen ich Angst habe, versuche ich die ganze Zeit zu vermeiden. Und es wäre doch viel besser, Sachen sich so zu verhalten, dass ich mich irgendwie Zielen oder Zuständen, Umständen, die ich schön fände, mich eher annähere. Ne? Also so quasi habe ich eher Vermeidungsziele oder Annäherungsziele.
Das fand ich sehr weise.
Sehr weise, pass auf. Aber was dann passiert ist, ne? Ich so, das ist ja richtig geil. Ich werde jetzt nicht mehr vermeiden, ich werde mich jetzt eher annähern. So, zack, ne? Geh in die Therapie, sagst du meinem Therapeuten genau das. So, ich will jetzt mehr, nicht Vermeidungsziele, ich will jetzt so Annäherungsziele. Und er guckt mich so an, so ganz entgeistert, schweigt so kurz und sagt so, das ist ziemlicher Coaching-Sprech. So wie ich das sehe, sitzt das Problem eher im mittleren limbischen System oder sonst irgendwas und ich so, was? Jetzt nochmal auf Deutsch. Und meinst so, ja, es ist nicht ganz so einfach. So, ne, muss da wirklich tiefer reingehen und nicht nur irgendwelche Annäherungsziele, die jetzt sagen, zu verfolgen. Und das war eigentlich, ich war so voll euphorisch und dachte mir so, ja, voll cool. Ich will mich jetzt annähern. Und dann kriegst du erstmal so vorgesetzt, ja, aber mach mal die große Schleife.
Ja, also, aber, und trotzdem ist allein zu erkennen, dass ich eigentlich fast alle, also das hatte ich auch diesen Moment, einfach wirklich zu erkennen und es zu fühlen, dass ich all meine Entscheidungen eher aus Angst treffe und nicht aus Freude oder Lust. Und das, das war hart, wirklich das mal ja, zu das kapieren. Stimmt. Also so wirklich zu kapieren, okay, eigentlich das meiste, was ich mache, war es einfach, weil ich Angst vor irgendetwas habe, versuche ich davon wegzugehen. Und das wirklich zu fühlen, das war schon auch ein Game Changer, dann zu kapieren, boah, scheiße, in meinem Leben, ja, ich gehe dann für Sicherheit, weil ich Angst habe, dass das passiert. Ich gehe für das, weil ich Angst habe, dass das passiert.
Ja, das
ich entscheide
krass, ne?
mich dafür und entscheide, damit ich das nicht passiert. Und denkst du, und hallo, und Frau Schaaf, wo ist denn die Freude? Also wofür wo gehst du denn mal? Einfach nur aus Freude, weil du dahin bist. Und so, das war hart, das wirklich zu verdauen und wirklich anzunehmen, zu sagen, okay, das nein, du kommst da null her. Das ist einfach nur Psychoblabla. Und nein, du musst das erstmal für dein Leben verstehen, von wo du da kommst. Und dann dauert das, um wirklich diesen Fokus überhaupt zu verändern und zu sehen, ah ja, ich kann die Angst annehmen und spüren und gucken trotzdem, wo will ich denn eigentlich hin? Oder was bringt Freude in mein Leben? Was bringt was Positives in mein Leben? Und wenn man mit Trauma zu tun hat, ist das ja alles noch schwerer. Halt, wenn man so viel Angst in sich hat und so viel wenig Sicherheit in sich hat, dann wird es einfach noch viel, viel schwerer, so alles, und ist viel belasteter und dauert einfach beschissen lange Zeit. So. Und das, wie gesagt, das ist der Teil, den die in den Selbsthilfegurus alle nicht erzählen wollen, wie lange es dauert.
So. Hä, du musst doch einfach nur dein Mindset ändern. Nein, genau. Lassen wir das. Aber was ich spannend finde da ist, als ich das dann für mich mal so als ich da so ein bisschen selber auf den Trichter gekommen bin, habe ich versucht, oder ist mir dann so nach und nach sind mir Bereiche aufgefallen, wo ich beispielsweise mit einer geringen Fallhöhe und spielerisch mal ändern kann. Also beispielsweise, wenn ich Schach spiele, ich spiele immer so, dass mir möglichst keine Figuren genommen werden. Okay, ist ein bisschen langweilig, nicht so actionreich, aber ich mache auch gern Sport. So, ne? Beispielsweise, ich weiß es noch von früher, wenn ich irgendwie Fusi gespielt habe oder ich mache viel mit der Hamburger Sportjugend irgendwelche Seminare und so.
Fusi ist Fußball.
Ja, genau, Fußball, ne, genau, dass ich extra so gelaufen bin, dass ich eigentlich nicht anspielbar bin, weil ich Schiss hatte, einen Fehler zu machen. So, ne?
Oh, wow, ja, okay.
Ja, krass, aber nicht bewusst, ne?
Ja.
So, ne? Oder beispielsweise, keine Ahnung, was spielt man, Völkerball oder Merkball oder sonst irgendwie so typische Spiele. Und dass ich halt häufig eher versucht habe, einfach so mich zu bewegen, dass ich nicht abgeworfen werde, aber nicht ins Risiko gehe, auch selber Leute abzuwerfen. So, und das irgendwann mal zu verstehen und dann sich zu sagen, okay, aber hier ist wirklich gar nicht schlimm, wenn dann doch was passiert, ne? So, ne? Und dann einfach zu sagen, okay, komm, jetzt geh einfach mal rein und versuch einfach mal und schau mal, und du bist doch auch irgendwie, du hast doch auch eine, keine Ahnung, ne, merkst dann, ah, krass, ich habe eine gewisse Handlungsfähigkeit, so, und das hat mir total geholfen, irgendwie so zu schauen einfach, welche Bereiche, du musst ja nicht gleich in der Beziehung irgendwelche super, was weiß ich, ne, vulnerablen Themen ansprechen, was mich ewig Überwindung kostet, sondern einfach so, ja, Sachen, die eine geringe Fallhöhe emotional haben, da einfach mal so ein bisschen ausprobieren und den Rahmen zu verändern, war für mich oder ist für mich auch immer noch super hilfreich.
Ja, mir hat im Seminar mal ein Lehrer tatsächlich gesagt, wer sich nicht bewegt, macht keine Fehler. Das ist sein Lebensmotto.
Ja,
so,
richtig.
Wo ich so dachte, so, okay, das macht den Kreis sehr, sehr eng, sozusagen, den man dann hat. Und ich glaube, da sind wir einfach aber so, so geprägt aus der Schule und auch von unseren Eltern zum Teil halt. Das ist der Wahnsinn, wie viel Angst wir haben, eben etwas falsch zu machen, was immer das ist. So, ich habe mal in einem Buch gelesen, da hat eine beschrieben, eine Kindheitsereignis von einem Nobelpreisträger, und der hat halt beschrieben, dass er als kleines Kind, als Dreijähriger oder so, den Kühlschrank aufgemacht hat und wollte die Milchflasche rausholen. Die ist ihm natürlich runtergedämmelt, so, und ist kaputt gegangen. Also noch eine Glasflasche, so. Und seine Mutter hat so reagiert, dass sie gesagt hat, ach, gar nicht schlimm, guck mal, was für eine schöne Pfütze. Und dann sozusagen hat er in der Pfütze gespielt, hat dann mit ihrer Mama die Glasscherben aufgesammelt. Dann haben sie zusammen aufgewischt. So, und dann hat sie gesagt, guck mal, ich zeig dir mal, wie man das so macht, dass es nicht runterfällt. Und ich so, So kann man das machen? Krass. Also, die meisten von uns haben das, glaube ich, anders erlebt. So. Und dachte, okay, aber wenn das öfter so ist, dann entwickelt man natürlich eine enorme Fehlertoleranz sozusagen. Wenn die Mutter sagt, ja, so funktioniert es nicht, jetzt hast du jetzt gelernt. So, also, und lass uns das Beste draus machen, ein nettes Event und wir machen das dann besser. So, und die meisten haben halt gelernt, so ist es falsch und du bist doof. Und daraus machen wir dann halt immer später, wir sind falsch und man darf nichts falsch machen. Und gerade in Deutschland haben wir das Problem, dass viele Menschen denken, sie dürfen nicht lernen, sondern sie müssen es eigentlich gleich können. So, und das klappt natürlich nicht. Das funktioniert einfach nicht. Also lerne ich es erst gar nicht. So, weil ich könnte mir ja die Blöße geben. So. Und um den Bogen zu schlagen, und ich glaube, dass daher aber auch ganz viel eben zum Beispiel Neid kommt oder Eifersucht, weil ich gar nicht zeigen möchte, wie verletzlich ich bin oder gar nicht zeigen mag, was ich gerne möchte oder was ich will. Und weil dann müsste ich mich ja dahin bewegen. Aber trotzdem habe ich die ganze Zeit dieses Gefühl von, es ist nicht gerecht. Es ist ungerecht, was in meinem Leben passiert. Und daraus wachsen natürlich ganz, ganz viele negative Gefühle.
Du machst einfach all die tollen Sachen, die ich mich so gern trauen würde.
Ja, zum Beispiel. Genau.
Sowas, sowas, sowas. Also ich finde das voll spannend. Gerade also in meinem Kopf verbinden sich zu vorigen Gesprächen auch total die Sachen gerade mit der Milch, die da runtergefallen ist, und der Reaktion der Mutter, wie sie damit umgegangen ist. Muss ich daran denken, als wir über das Thema Anfang gesprochen haben, ne, ne Offenheit zu haben. Ne? Ich probiere mal aus, was kann passieren. Ne? Ich meine, ich werde mich ja viel mehr trauen, einfach, weiß ich nicht, jetzt mal einen anderen Weg zu gehen, wenn ich eben feststelle, okay, ne? Ich werde nicht gleich irgendwie getadelt oder ausgeschimpft oder sonst irgendwas, wenn halt irgendwas passiert, sondern dass es, ja, dass es halt alles halb so wild ist. Plus, du hast es ja auch gerade diesen Bogen aufgemacht, Leute in Deutschland. Ich habe mich in letzter Zeit auch so ein bisschen mit dem Thema Gefühlserbe auseinandergesetzt und das finde ich super spannend. Beispielsweise, also ich kann es aus meiner Biografie sagen, ich weiß mütterlicherseits, mein Großvater hat 4 Jahre für das NS-Regime in Russland gekämpft. Das ist nichts Schönes, aber es ist Teil meiner Biografie und dann waren meine Großeltern Vertriebene, die kamen nämlich aus Ostpreußen und das heißt irgendwie so, ne, dieser dauerhafte Stress, du bist im Krieg und wenn du einen Fehler machst, dann bist du auch mal schnell nicht mehr da. Plus, was ich auch von meinen Eltern weiß, okay, ne, als Vertriebene neu in einer Nachbarschaft, das Schlechteste, was dir passieren kann, ist, dass die Nachbarn dich nicht mögen. Also verhalte dich so, dass es okay ist, ne? Und das, ne, über Generation, natürlich war es dann, als ich aufgewachsen bin, schon wieder anders, aber das steckt auch in mir drin, so,
Na
ne?
klar, soziale Anpassung.
Total,
das,
ne?
ja,
Und
klar.
da einfach dadurch vielleicht einfach sowieso so eine Angst eher vielleicht zu haben, irgendwie aufzufallen oder keine Ahnung, eine Enge zu spüren, ich muss mich an Regeln halten, das ist ein Thema, was ich total, also beispielsweise, ich habe so ein heftiges, ich muss mich an Regeln halten und werde manchmal eigentlich dann sauer auf Leute, wenn die das nicht tun, aber ich bin auch mittlerweile da drauf auf den Trichter gekommen, dass es eigentlich meine Traurigkeit darüber ist, dass ich mich das nicht traue, so und dass
Da
dann
können wir mal ein
sich dann
Gespräch
darin
draus machen.
spiegelt.
Das ist ein
Das
spannendes
können.
Gespräch, diese quasi, weil wir haben sozusagen einerseits sozusagen eine soziale Anpassung und zum Teil auch Überanpassung und dann momentan ja immer mehr dieses, ich muss ganz besonders sein. So besonders, dass ich schon wieder gleich bin eigentlich. Aber das so, aber ich glaube, das ist ein ganz spannendes Feld. Vielleicht können wir da mal ein andermal nochmal drüber
Klar.
sprechen. So.
Ja,
Ja.
total gerne,
Ja,
total
also
gerne.
nochmal zurück. Also ich glaube, dass Gefühle sind grundsätzlich Zeigerpflanzen quasi für unseren inneren Zustand. Ja.
Yes,
So,
okay.
wenn wir viele schlechte Gefühle haben, heißt das, irgendwas ist einfach nicht gut für uns. Also irgendwas, und das muss eben, und dann sind wir halt leider als Menschen so gestrickt, dass wir sagen, es muss hier draußen sein, der Grund für meine Gefühle. Und manchmal ist das so, aber sehr oft ist das gar nicht so. Also, sondern der Gefühl, der zugrund liegt in uns quasi begraben. Und da kommen wir nicht drum rum. Und gerade wenn, wir gehen mal zum Thema Neid über, oder? Ist das okay?
Ja,
gerade glaube ich, Thema. Neid kann uns eben zeigen, was wir eigentlich vielleicht wollen oder welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind oder wovon wir vielleicht träumen oder das wirklich als Hinweis zu nehmen und damit dann etwas zu machen. Also ich kenne Neid, das ist dann die Frage, woher kennst du das denn? Neid kenne ich sehr viel besser als Eifersucht tatsächlich. So. Und ich hatte das ganz lange in meiner Arbeit, weil ich habe tolle Rückmeldungen bekommen in meinen Seminaren und habe trotzdem kaum was verdient. Also ich war einfach nicht erfolgreich in dem klassischen Sinne. So.
Ja.
Und dann gab es halt so Trainer und Leute, die haben einfach alles immer voll gehabt und die Kurse voll. Und ich war immer neidisch so und habe immer gedacht, wieso sind die erfolgreich und ich nicht? So. Und erst sehr spät habe ich kapiert, dass sie wesentlich mehr arbeiten, so alles in allem als ich. So. Ja, und habe dann gemerkt, eben als ich da angefangen habe mit dem Online-Sachen und so, hat sich meine Stundenzahl einfach in der Woche einfach verfünffacht, sechsfacht so. Und das hat dann irgendwann auch Früchte getragen. Aber den Teil habe ich gar nicht gesehen. Wir sehen ja oft bei anderen immer nur die Spitze. Wir sehen weder die Leute, die sie alle unterstützt haben, ja, noch sehen wir die Arbeit, die da drin hintersteckt. Und sondern wir denken, das möchte ich auch. Und vergessen zum Beispiel, dass wenn ich halt sage, ich nehme jetzt mal ein ganz dämliches Beispiel, ich möchte einen Porsche, dass ich für so einen blöden Porsche, keine Ahnung, wie viel was kostet ein Porsche? Ich habe nicht mal einen Hauch einer Ahnung, 80.000, 100.000, irgendwas.
Irgendwie so.
Wie lange ich dafür arbeiten muss? Manche Leute möchten das, dass sie möchten so viel arbeiten, dass sie das Ding kaufen oder auf Pump haben 30 Jahre. Das wäre es mir nicht wert. Und diese Unterscheidung von dem, was möchte ich denn reinstecken in das, auf das ich neidisch bin, ist es mir das tatsächlich wert? Möchte ich den Preis zahlen oder auf was bezieht sich der Neid eigentlich? Und dem wirklich diese Geschmacksrichtung auf den Grund zu gehen, worauf bin ich eigentlich wirklich neidisch? Worum geht's? Was fehlt mir in meinem Leben womöglich?
Ja, finde ich, ich kann total dazu zu relaten. Ja, ich jedes Mal stocke ich auch. Ich kann mich darauf sehr gut beziehen.
Nein, ist gut. Ich amüsiere mich nur immer.
Das ist doch wunderbar. als ich noch in der Fitnessbranche gearbeitet habe, da war das häufig so, dass Leute irgendwie gesagt haben, so, ja, der hat aber auch einen krassen Körper. So, und ja, so, aber weißt du eigentlich, wie viel, natürlich spielt Genetik eine Rolle, aber fucking viel Disziplin und viel Arbeit. So, ne, ist es dir das wert? Ne? Und ich habe dann irgendwann auch für mich gesagt, ich bin übers Jahr gesehen deutlich glücklicher, wenn ich mal eine Pizza mehr esse und dafür auf ein Sixpack verzichte, das ist okay. Aber ja, das einfach so zu sehen, was dahinter steht. Ich habe zwei Punkte, die ich noch anfügen muss oder möchte. Nämlich einmal, ich kann das, was du gerade meintest mit früher mit Seminaren, ich kann es komplett auch auf mich beziehen, wenn ich irgendwie Leute sehe im Bereich Podcast zum Beispiel, ne? Wo ich mir so denke, Mann, warum wieso läuft das bei denen so gut und bei mir, keine Ahnung, nicht mal schlecht, aber jetzt halt nicht so gut, wie ich es mir dann wünschen würde und merke dann halt, ne, und wie du sagst, das ist dann eigentlich ein Zeiger für was ich eigentlich gerne hätte oder was ich irgendwie, ja, was mir irgendwie werthaltig ist. Und insofern, du hast vorhin gesagt, wenn man schlechte Gefühle hat, und das ist für mich zurzeit auch ein Forschungsfeld, ich versuche das zurzeit so zu sehen, dass eigentlich alle Gefühle gut sind, ne? Also es gibt ja so gesehen keine, natürlich gibt es Gefühle, die sind nicht angenehm zu fühlen, so, Neid und Eifersucht gehören sicherlich dazu.
Ganz aber, sicher, ja.
Aber die Intention aller Gefühle, die wir fühlen, hat ja eine super hohe Intelligenz im Sinne von, die wollen uns liebevoll auf was hinweisen, so, ne? Und das, und alleine so könnte man sagen, wenn ich jetzt meine Eifersucht spüre oder mein Neid oder sonst irgendwas so, das ist nicht angenehm, aber im Grunde, also ich war schon richtig froh, als ich irgendwann geschafft habe zu fühlen. Das war so krass, das war so geil, da habe ich dann halt irgendwie gesagt, so, da, also irgendwie, es war super nervig, aber ich war mir so, aber egal, Alter, krass, wie fühlt sich das denn an? So, voll nice. So, und natürlich ja, je nachdem von wo man da kommt, wächst dann irgendwie so die Klaviatur oder die Kontraste oder wie man das jetzt nennen möchte. Aber ich glaube, schlechte Gefühle gibt es gar nicht, sondern die wollen uns immer nur irgendwie was sagen. Insofern sind da Neid und Eifersucht auch super wertvoll.
Ja, ich glaube, dass wenn du die Haltung entwickeln kannst, dass Gefühle halt wirklich einfach etwas sagen und a, weder permanent sind, noch endgültig, noch nie wieder zu verändern, dann kommst du mehr in die Fähigkeit, quasi auch Gefühle in Metaebene ein Stück zu betrachten. Also nicht immer ganz drin zu sein. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, dass ich ein Gefühl habe oder ob ich ein Gefühl bin. So, und ja, Menschen, die sehr eifersüchtig sind, zum Beispiel, die wirklich sehr eifersüchtig sind, die sind dann dieses Gefühl, die haben keinen Abstand mehr dazu, sondern die ganze Regulation geht einfach baden. So, und dann kommen wir in dem Augenblick da nicht mehr raus. Dann sitzen wir auf der Rutsche und rutschen. So, und dann können wir nur hoffen, dass wir nicht zu viel Scherben geschlagen haben. Und wieder aufwachen. Und dann müssen wir uns aber auch kümmern. Das ist ein bisschen, ich muss mich dann auch kümmern. Ich kann nicht sagen, oh gut, dass es vorbei ist und du wirst dich sicherlich so verhalten, dass ich es nie wieder fühlen muss, sondern dann muss ich sagen, wow, da ist was wirklich aus dem Lot in mir. Und ich muss mich damit beschäftigen, weil es geht nicht davon weg, dass ich versuche, Single zu sein. Dann spüre ich es nicht, aber letztlich das Thema ist trotzdem einfach noch da, so, und ja, Gefühle sind, wie gesagt, Zeigerpflanzen, die sagen mir, was gerade aus dem Lot ist und wo ich gerade bin, und ich muss dem nicht folgen, es ist aber gut, es zu wissen. Also eine ganz große Verwechslung gibt es ja immer, was auch wenn ich sage, wie geht man mit Wut um oder so, wie darf ich keine Wut haben? Doch, man hat Gefühle und man darf alle Gefühle haben. Der Punkt ist nur einfach, was mache ich dann mit den Gefühlen? Das ist die Lernaufgabe. So, agiere ich die alle aus oder kann ich sie beobachten und sagen, okay, was passiert hier denn gerade? Und sie in mir zu halten und zu beobachten und zu gucken, was möchte ich denn damit tun, was vielleicht noch auch konstruktiv ist.
Was ich darin total konstruktiv finde, ist, was du gerade am Anfang gesagt hast, der Ausführung, nämlich so wie sehr identifiziere ich mich mit einem Gefühl? Also wir sprechen ja häufig so, wenn ich sage, ich bin eifersüchtig, ich bin verliebt, ich bin neidisch, ich bin wütend, dann bin ich die Wut. Und da ist es ja total zusammen. Aber wenn ich sage, ich spüre Wut, dann ist ja schon, dann schaffe ich ja schon Abstand zwischen mir als wahrnehmendem Wesen und dem, was ich wahrnehme. Ne? Also ich habe da letztens die Formulierung für gehört, ich finde die sehr schön, sich selber zum eigenen Beobachtungssubjekt zu machen. Ne? Also ich bin das Subjekt, das gleichzeitig auch irgendwo Objekt ist oder eben beobachtet. Aber dadurch entsteht für mich alleine im inneren Monolog oder Dialog, wie man so will, dann eben total der Abstand, wenn ich eben merke, ich spüre, ich bin neidisch, ja, ich spüre, ich bin traurig, ich spüre, ich bin wütend, so, oder ich spüre Wut, so, dann bin ich nicht dieses Gefühl, sondern ich bin Leo, der wahrnimmt, dass da ein Gefühl ist, und das ist für mich was ganz anderes, also mir hilft es total.
Auf jeden Fall, und auch da, das können nicht alle Menschen, weil das müssen wir lernen, das lernen wir im Grunde dadurch, dass uns vor allem unsere Eltern am Anfang uns Gefühle spiegeln und Zustände spiegeln oder uns fragen, wie geht es dir denn? Wenn Menschen quasi nie über sich erzählen konnten, also wenn wir über etwas erzählen, was wir erlebt haben, das ist ja ein total verrücktes eigentlich, weil wir erzählen quasi über uns wie in der dritten Person, aber wir haben es selbst erlebt. Wir müssen also beobachten, zurückblicken, beobachten, sagen, und dann bin ich aus dem Haus gegangen und da hat die Sonne geschienen, dann bin ich ja nicht mehr da drin, sondern ich blicke darauf. Und das ist etwas, was wir eben als Kinder lernen müssen, indem wir gefragt werden, was hast du denn erlebt? Wie geht es dir denn? Wie hat sich das angefühlt? Und je weniger diese Art von Gespräche überhaupt stattgefunden haben, desto weniger haben oft Menschen diese Metaebene entwickelt. So wie du sagst, Gefühle, das krass, krasser Scheiß, sowas kann man fühlen. So. Und das heißt, du musst es wirklich wieder lernen, so nach diesen Blick nach innen zu haben und zu gucken, was passiert hier drin eigentlich und wie nenne ich das? So sind manche Leute, können Gefühle nicht benennen. Die haben sie, haben aber keine Worte dafür. Und manche haben eben gar keine Gefühle, weil sie die nie gelernt haben, zu fühlen, zu benennen. So. Und das Spannende ist, dass ich habe immer wieder gehört im Laufe meiner Arbeitskarriere, also Zeit so, dass Leute auch gesagt haben, ach, nee, ich will mich eigentlich damit überhaupt nicht beschäftigen, weil wenn ich mich damit beschäftige, dann macht das ja was mit mir. Und solange ich es nicht weiß, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Musst du denken, nein, das Gegenteil ist der Fall. Also je weniger wir uns beschäftigen, desto mehr bestimmt das unser Leben, weil es total unbewusst ist. Und deswegen bin ich natürlich logischerweise einfach ein Fan davon, mich damit zu beschäftigen und vor allem mit Verhaltensweisen, wo auch andere Leute womöglich beteiligt sind auf eine ungute Art und Weise, so die das abkriegen, also.
Ja, total. Ich bin so ein bisschen, ich schaue auf unser Gespräch und auf die Uhr und ich frage mich gerade so, okay, was machen wir jetzt damit? Wir haben nämlich ja gesagt, okay, Neid und Eifersucht und haben ganz viel auch irgendwie so darüber geredet. Wo kommt das denn her? Und ich glaube, das ist eigentlich so der spannende Punkt, zu schauen, wenn ich so ein Gefühl spüre, dann ist eigentlich die spannende Frage, natürlich in erster Instanz, es wahrzunehmen und einzuordnen und nicht einfach dann, wie du sagst, ne, wenn ich dann die Rutsche runterrutsche, okay, dann habe ich diesmal diese Ausfahrt genommen, aber wenn ich die nicht nehme, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ah krass, okay, ich bin eifersüchtig und keine Ahnung, vielleicht kann ich es dann ja schaffen, in einer Beziehung, also erstmal für mich zu merken, ah krass, okay, ich spüre da was und das in den Dialog bringen und zu sagen, hey, ich wünsche mir mehr Sicherheit und vielleicht musst du gar nicht dich so verhalten, sondern ich merke das halt irgendwie und lass mal gucken, was da geht und natürlich muss man dann selber arbeiten, aber eigentlich, was ich so spannend finde.
Darf ich einmal kurz unterbrechen bei dem Sicherheit? Darf ich das einmal reinwerfen?
Ja, auf jeden Fall.
So, weil das Wort Sicherheit, wir machen das gerne in Beziehungen, dass wir eben sowas sagen. Und das nützt aber nichts, weil die andere Person nicht weiß, was mich sicher macht. Ich muss sagen, was ich brauche, um mich sicherer zu fühlen. Sonst führt das nirgendwo hin. Sonst kriegst du wieder die Verantwortung dafür rauszufinden, was ich brauche, damit ich mich sicher fühle. Ja, für manche ist das, ich krieg eine SMS um 22 Uhr, hey, mir geht's noch gut, ich bin noch unterwegs. Für andere sind das andere Sachen. Also ich muss das rausfinden und darum bitten. Und manchmal kriege ich es vielleicht auch nicht.
Aber muss gut, ich nicht auch? Okay, ja, fair. Aber dann würde ich darauf einsteigen, dann liegt es ja immer noch beim Gegenpart, also bei der Partnerin, ob ich mich jetzt sicher fühle. Muss ich nicht auch mit mir rausfinden, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Also
nur wegen dem, weil du gesagt hast, Entschuldigung.
Okay, ja, verstehe.
In Kommunikation es zu bringen, das gehörte dazu. Ja. Den Hauptpart muss ich selber lösen.
Okay, fair. Ja, und also was ich gerade auf der großen Rutsche, was ich merke, was ich aber auch schön finde, ist so dieses Reframing irgendwie, wir haben das, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber am Anfang so anmoderiert, ja, irgendwie Gefühle, die ja nicht so schön sind oder mit denen wir uns nicht so gerne auseinandersetzen und bei dem, was wir jetzt auch in den letzten Minuten gesagt haben, zu sagen, nee, warte mal, genau diese Gefühle sind ja eigentlich total wichtige, wertvolle Wegweiser, ne? Also das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich, finde ich, so dieser, für mich zumindest irgendwie ein total hilfreicher Shift, zu sagen, okay, scheiße, wenn die jetzt aufkommen, fühlt sich vielleicht erstmal nicht so toll an, aber mega, mega hilfreich. Und auf dem Weg dann haben wir ja super viel irgendwie auch besprochen, woran kann das liegen oder wie kann ich damit umgehen. Also ich finde es auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr hilfreich und schlüssig, wenngleich das Thema super riesig ist und es wahrscheinlich auch noch 15 andere Abfahrten da gäbe, die wir hätten nehmen können oder auch noch nehmen können. Also würde ich mal fragen, so fehlt irgendwas, was wir auf jeden Fall hier noch brauchen?
Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube wirklich, dass der wichtigste Hinweis ist, meine Gefühle als Hinweis auf für mich selbst zu nehmen und nicht Gefühle immer als Reaktion zu sehen auf etwas im Außen. Das kann sein oder meistens ist es eine Mischform. So, und dann quasi wirklich zu sagen, ah ja, das sagt mir mein Gefühl von Eifersucht oder Neid, sagt mir etwas über mich und nicht darüber, dass die andere Person was Doofes gemacht hat, sondern es sagt mir etwas über mich. Mhm. Und das macht es nicht leichter, weil es viel einfacher immer ist zu sagen, du bist schuld, aber es macht es ertragreicher.
Und hilfreicher für mich.
Und hilfreicher. Ja.
Also das ist ja echt ganz, ganz toll, wenn ich dann nicht nur irgendwie mir denke, blöde Freundin oder blöder Freund, sondern hey, cool, also fühlt sich doof an, aber danke, da hast du mir einen Hinweis gegeben, unbewusst. So.
Ja, ja? Da muss ich noch mal ran. Die Kellertür scheint noch wichtig zu sein. So, weil ich glaube gerade Neid und Eifersucht sind halt Gefühle, die uns ganz viel auch letztlich an der Lebendigkeit und auch an der Verbundenheit mit anderen hindern, so. Und es ist nicht nur dieses, oh ja, ich bin dann eifersüchtig, sondern es macht eine Beziehungsunterbrechung und nicht nur in der Partnerschaft, auch zu anderen Leuten. Neid unterbricht einfach Beziehung, so. Und das ist einfach schade, weil wir in einer Welt leben, die sowieso schon so viele unterbrochene Beziehungen haben. Und dann eher zu sagen, nein, wäre das eigentlich, wenn ich mich für die andere Person freuen könnte? Einfach mal zum Beispiel einfach ausprobieren. Wie wäre das denn, wenn ich mich einfach freue für die andere Person und es ein Stück mit Mitgefühl sehe und nicht immer in Bezug auf mich? Ja, du hast jetzt eine Beförderung bekommen, die ich gerne gehabt hätte. Das ist schade für mich. Mhm. Und ich freue mich für dich. Also ich kann ja bei meinem Gefühl bleiben von Enttäuschung. Das muss ich nicht wegmachen, aber ich kann auch sagen, und trotzdem freue ich mich für dich, weil du einfach auch ein Mensch bist, der sich darüber sicherlich freut. So, und diese Dualität oder dieses beides zu halten, das ist einfach, glaube ich, das gehört für mich unter Erwachsenwerden sozusagen, beides halten zu können, zu sagen, für mich fühlt sich nicht so schön an, aber für dich freue ich mich so. Und ich glaube, wenn wir das mehr ins Leben bringen könnten und in die Gesellschaft bringen können, uns wirklich zu freuen für andere Leute, dann würde das eine ganz andere Stimmung machen, als immer nur zu sagen, ich finde das blöd oder ich gucke das nur aus meiner Perspektive an. Also immer, für mich ist es blöd, dann ist es blöd. So, und da fehlt einfach was. So, weil ich würde mich auch freuen, wenn sich andere für mich freuen. Wir würden uns alle freuen. Das tut es nämlich toll, wenn sich jemand für uns freut. So, es ist einfach ein tolles, tolles Gefühl, wenn jemand mit uns ist und sagt, hey Leo, das ist so geil, dass du das machst. So, und ich freue mich so. Und das macht einfach einen großen Unterschied.
Ja,
das war mein Schlusswort.
Ja, perfekt. Das lassen wir einfach mal so stehen. Also das passt für mich. Ich versuche das einfach mal selber zu beobachten. Das habe ich gerade gedacht, während du gesprochen hast. Also da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz drauf aufbauen. Einfach mal so in den nächsten Wochen und Monaten zu schauen, wo kommen denn solche Gefühle auf und wo bin ich manchmal vielleicht ein bisschen neidisch, missgünstig oder sonst was. Und dann einfach die Möglichkeit zu sehen, zu sagen innerlich, hey, danke, da ist ein hilfreicher Hinweis. Und was wäre eigentlich, wenn ich mich jetzt auch noch für den anderen Menschen freuen könnte? Dann freue ich mich für meinen Hinweis und mit dir für deine Beförderung oder sonst irgendwas. Das ist doch eigentlich eine schöne Haltung, weil das ist eben die Frage, ne? Mit welcher Haltung schaue ich auf die Dinge?
Ja, richtig. Das ist eine Haltung, eine Einstellung, die ich kultivieren kann, so die im Buddhismus oder in anderen wird das ja auch kultiviert. Und ich schaue gerade bei Netflix, wie wird man 100 Jahre alt?
Oh.
Und das ist ganz spannend, super spannend. Und da sind wirklich tolle, tolle alte Menschen, wirklich von 80 bis 105 so. Und eine Dame hat dann gesagt, so aus Okinawa, gesagt, naja, ein wichtiger Punkt ist, ich ärgere mich nie. So, Ärger macht nicht gesund. Und habe ich so gedacht, ja, und da geht es ganz viel auch um Gemeinschaft. Bei allen ist es immer Gemeinschaft und so. Und wirklich mit sich übereinander zu freuen, so, und über die, das, was andere Menschen auch haben oder tun oder so. Ja, aber gut.
Das macht ein großes, das macht einen großen, großen Punkt auf. Also ich finde, Ärger und Wut sind ja auch gute Gefühle, ne? Also ich meine, sagen ja auch, wenn die Grenzen verletzt werden.
Je nachdem, was ich damit mache. Und, aber wir können ja gerne mal drüber sprechen, weil ich glaube, dass Wut sehr viel rückbezüglich ist, aus alten Geschichten kommt, so wie Eifersucht auch. Mhm. Und wir in unserem aktuellen Leben eigentlich sehr, sehr selten wütend sein müssen. Wütend ist ein ganz kurzes Gefühl, um eine Grenze zu setzen. Und wenn ich das getan habe, sollte sie wieder weg sein.
Ja, okay, im Persönlichen, aber jetzt vielleicht eine Minute nur. wenn ich jetzt beispielsweise mich ärgere, weil ich sehe einfach irgendwelche ignoranten Unternehmen und PolitikerInnen und so weiter und denke mir so, scheiße, aber das ist irgendwie so für die Welt und das Klima und sonst irgendwie was. Echt richtig kacke. Natürlich auf einer großen Scale ist es der Erde scheißegal, aber so in solchen Themen, da ärgere ich mich schon. So, und das heißt dann nicht, weil irgendwie mein Partner irgendwas in mir auslöst, sondern ich mir einfach denke, so mein Gefühl von Verbundenheit, ich bin mit dieser Natur verbunden. So, und wenn die halt kaputt geht, dann tut mir das weh und ich ärgere mich auch darüber.
Ja, das ist ein großes, großes Thema. Wie gehen wir eigentlich damit um, mit dem, was ständig auf uns einstürzt, und wie können wir das moderieren, ohne dass es uns krank macht? Weil Ärger ist halt ein Impuls, etwas zu tun. So, im Normalfall. Und da kann ich nichts tun. Und was macht das, wenn es über Jahre in mir schwelt? Gesund ist es nicht, das können wir uns drauf einigen. Aber auch das wäre noch ein großes, großes Thema. Obwohl wir das ja schon mal ein bisschen angeschnitten haben, so mit dem, wie gehe ich damit um, mit den Gefühlen, die da kommen und denen ich ohnmächtig gegenüberstehe, weil ich eben nichts verändern kann.
Aber das greift ja sowieso alles ineinander. Also von daher kommen wir nicht drum herum, glaube ich, auch mal Themen, die wir schon mal besprochen haben, anzuschneiden, so auch heute. Aber die gute Nachricht ist, die Themen gehen uns nicht aus. Also das ist ja erstmal schön. Ich glaube, da war einiges drin jetzt heute in der Folge. Und für mich ist es so auf jeden Fall rund. Ich hoffe vor allem, dass alle, die jetzt zugeschaut und zugehört haben, das ähnlich empfinden. Und ansonsten gibt's ja auch in Zukunft weitere Gespräche von uns. Und genau, die Frequenz wird da auch tendenziell eher enger getaktet als weiter. Von daher freuen wir uns da.
Ja, okay. Danke, Leo, für wieder die spannende Stunde. Und ich hoffe auch, dass einen was gebracht hat und dass ein paar Anregungen dabei waren. Und dann bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.